RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 26. Januar 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentare Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Dora, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Pelangi Nada.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo, Smuggelaktionen können nationale Industrien töten. Vizepräsident Yusuf Kalla und der US-Botschafter in Indonesien erörterten die Stärkung der Zusammenarbeit beider Länder. Ministerin Susi Pujiastuti bat der australischen Außenministerin Julie Bischoff Investitionen an. Indonesien wird den Plan zum Anschließen der Trans-Pacific Partnership nicht erweitern. Maritime Achse fordert Indonesien konsistent die IMO-Konventionen anzuwenden. Die Regierung erhöht Absorbierung des Naturgummis durch Asphaltmischung. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die indonesische Polizei Polri und die Generalstaatsanwaltschaft auf, die Aufrechterhaltung der Schmuggler zu fordern. Dieser Schmuggel benachteiligt nicht nur die Staatsfinanzen, sondern auch die nationalen Industrien. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta, als er die Sitzung im Präsidentenbüro in Jakarta leitete. Der Präsident fuhr anlässlich der Bekämpfung des Schmuggels sollten die Rechtsapparaten die schmuggelgefährdeten Punkte streng kontrollieren. Sie sollten ebenso konsistenter und entschiedener sein, um den Schmuggel zu bekämpfen. Außerdem sollten sie auch das effektive System zur Bekämpfung des Schmuggels bilden. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat gestern den US-Botschafter in Indonesien Yosef Donovan in seinem Büro in Jakarta empfangen, um die Verpflichtung beider Länder zur Schaffung der strategischen Partnerschaft zu erörtern. Indonesien ist der Haupthandels- und Investitionspartner für die USA. Dieses Treffen ist das erste Treffen nach der Ernennung Donald Trumps zum US-Präsidenten. Als Hauptinvestitionspartner sollten Indonesien und die USA weitere Verpflichtungen aufgrund der Handels- und Investitionsmaßnahmen von Donald Trump erörtern. Yosef Donovan sagte dazu, die USA würden einen Freihandel mit Indonesien durchführen. Möglicherweise würden die USA durch die protektionistischen und nationalistischen Maßnahmen der USA unter der Regierung Donald Trumps einen gerechten Handel mit Indonesien durchführen. Im Zufolge wurden die USA die strategische Zusammenarbeit in der Steigerung der Investitionen im Flugbereich Imbo des Kraftwerkes und der Entwicklung der Unternehmen erweitern. Indonesien sei eines der Länder, das ein Geschäftsklima zur Ankurbelung seines Wirtschaftswachstums über das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der Welt habe. Die indonesische Ministerin für Maritimes und Fischerei, Susi Pujiastuti, hat kürzlich in Jakarta der australischen Außenministerin Julie Bischoff die Investition im maritimen Bereich im Rahmen ihres indonesischen Besuches angeboten. Susi Pujiastuti sagte bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass sie Julie Bischoff den Bau von Fischereihäfen in einigen Gegenden wie unter anderem Sabang, Natuna, Morotai, Sutiafa, Oslomba und Papua angeboten habe. Laut Susi Pujiastuti arbeiten Indonesien und Australien immer noch in der Bekämpfung des illegalen Fischfangs zusammen. Beide Länder kooperieren auch in der Beobachtung und Teilung der Daten des Satelliten, um die Gewässer zu kontrollieren. Inzwischen respektiere Julie Bischoff die Erfolge von Susi Pujiastuti in der internationalen Zusammenarbeit. Sie fuhr fort, dass beide mehrmals über einige Fragen wie unter anderem die Anwendung des Konzeptes der blauen Wirtschaft und die Nutzung der maritimen Ressourcen als Teil des Wirtschaftswachstums diskutiert hätten. Die indonesische Regierung wird den Plan zum Anschließen der Trans-Pacific Partnership TPP stoppen, nachdem der US-Präsident Donald Trump den Rücktritt der USA aus dieser Partnerschaft veröffentlichte. Das sagte die stellvertretende Sekretärin des Vizepräsidenten im Bereich der Förderung der Regierungsmaßnahmen, Dewi Fortuna Anwar, gestern in Jakarta, nach dem Treffen mit dem US-Botschafter in Indonesien, Joseph Donovan. Sie fuhr fort, Indonesien begrüße den Wunsch der USA, sich auf die Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit, vor allem im Bereich des Aufbaus, der Infrastrukturen, der Nahrungsversorgung durch die Verbesserung der Produktivität und der Wohlfahrt der Landwirte und die Entwicklung der Unternehmen zu fokussieren. Die Gründung der TPP-Partnerschaft wurde im Jahre 2013 von Präsident Barack Obama initiiert und dient als Freihandelsforum im pazifischen Gebiet, der sich viele Länder, einschließlich einiger ASEAN-Mitgliedsländer, anschlossen. Nach der Wahl Indonesiens als Mitglied des Rates der Internationalen Maritimen Organisation IMO sollte Indonesien mit seiner Verpflichtung konsistent sein, um die Resolutionen dieser Organisation durchzuführen. Das sagte der Leiter des Komitees für öffentliche Maßnahmen des Verkehrsministeriums, Marsetio, und gleichzeitig der indonesische Sondergesandte in IMO gestern in Jakarta. Indonesien habe auch seine Vision als Weltachse erklärt. IMO habe viele Resolutionen erlassen, die durchgeführt werden müssen und nicht. Die IMO-Konventionen seien das Erleichterungskomitee, die Londoner Konvention, die Protokollkonvention, das Rechtskomitee, das Komitee für Schutz der maritimen Umwelt und das Komitee für die technische Zusammenarbeit, erklärte Marsetio weiter. Er fuhr fort, Indonesien habe die Regel über das Management für Ballastwasser bei Schiffen durch den Präsidialerlass Nummer 132 von 2015 ratifiziert. Die Geltung dieser Regel zeige, dass Indonesien noch viele Aufgaben habe, die erledigt werden müssten. In diesem Zusammenhang solle die Regierung bald allen maritimen Machtinhabern, einschließlich der Regulatoren oder der betroffenen Ministerien und Instanzen der Seefahrtunternehmen und der Werft darüber intensiver informieren. Indonesien beginnt das Abkommen des internationalen Gummirates umzusetzen, um den einheimischen Gummiverbrauch zu erhöhen. der Sprecher des Indonesischen Handelsministeriums, Nur Laila Nur Muhammad, sagte dazu, dass die indonesische Regierung seit der gemeinsamen 2015 erklärten Verpflichtung darin übereinstimme, Naturgummi massiv, vor allem im Ausbau der einheimischen Infrastruktur zu nutzen. Dieser Bau wurde aus dem Staatsetat finanziert. Die Probe zur Nutzung von Naturgummi für die Asphaltmischung sei im Bau der Straße Sukabumi im Bezirk Bogor, Westjava realisiert worden, wie am 9. April 2015 vom Handelsministerium, vom Ministerium für Bau und Volkswohnung, vom Industrieminister, vom Landwirtschaftsminister und vom Verkehrsministerium beschlossen. Nur Laila Nur Muhammad wurde trotz Steigerung des einheimischen und globalen Verbrauchs das Gleichgewicht des Angebots und der Nachfrage pflegen, damit der Preis stabil bleibe. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.051,90 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.104,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.454 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten des Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Treffen zwischen dem Präsidenten und Vorsitzenden der Verbratenden Volksversammlung FPR. Liebe Zuhörer, der indonesische Präsident Joko Widodo und der Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung MPR, Zulkifli Hasan, haben sich vorgestern getroffen, um die einheimische Lage zu erörtern. Man hält dieses Treffen angesichts der verschärften Dynamik durch die Durchführung der gleichzeitigen Regionalwahlen im Februar für wichtig. Sie diskutierten unter anderem über die Staatsrichtlinien für den langfristigen Aufbau, der seit dem Sturz der neuen Ordnung im Jahre 2008 gestoppt ist. Präsident gab seiner Hoffnung zum Ausdruck, dass es Indonesien den Rat für nationale Harmonie als Forum in der Lösung der derzeitigen Fragen in Indonesien, wie unter anderem Sozialwirtschaft und Kulturfragen, geben sollte. Der Präsident fördert auch die Aktionen der Fraktionen im MPR in der Besprechung des Dokuments der Staatsrichtlinie, um die Richtung des nationalen langfristigen Aufbaus zu bestimmen. Nach dem Treffen mit Präsident Joko Widodo betonte Zulkifli Hasan die Wichtigkeit des Nationalismus in der Lösung verschiedener Fragen der Nation. Zulkifli Hasan sagte dazu weiter, dass er und der Präsident dann übereinstimmten, dass Indonesien die große Familie der Republik Indonesien sei, die aus verschiedenen Volksgruppen bestehe. Dafür solle man nicht von den gleichen indonesischen Staatsbürgern besorgt, sondern von der internationalen Entwicklung. Im Zufolge braucht man viel Zeit, um die Staatsrichtlinie aufgrund der Entwicklung der Ära zu erörtern. Momentan diskutieren die Fraktionen im MPR noch über diese Staatsrichtlinie. Dazu wurden auch die Akademiker aus den indonesischen Hochschulen eingeladen. Inzwischen sagte der MPR-Vizevorsitzende Hidayat Nur Wahid, das Treffen zwischen Präsident Joko Widodo und Zulkifli Hasan habe die Fragen des Rechtes und der Gerechtigkeit erörtert. Hidayat betonte die Wichtigkeit zur gerechtigen Aufrechterhaltung des Rechtes für alle Fragen. Dieser Schritt sei sehr wichtig, um das Vertrauen auf den Rechtsprozess zu verteidigen. Hidayat Nur Wahid fuhr fort, einer der Schlüssel in der Lösung der Fragen sei die ehrliche Anwendung der Inhalte der Staatsideologie Pancasila und das Motto Bhinneka Tunggal Ika, Einheit in Verschiedenheit. Man brauche ebenso ein Dialogforum, um verschiedene vorhandene Fragen zu lösen.
Nach der Ära der Neuen Ordnung und seit der Reformära 1998 entwickelte sich Dynamik weiterhin. Die Übereinstimmung zum Zusammenschluss der gute Wert für die indonesische Nation sei, vermindere sich und werde mit der Westdemokratie in fast allen Lebensaspekten ersetzt. Die indonesische Nation, die sich von der Änderung dem Sturz der Neuen Ordnung herhoffe, vergesse anscheinend vier Säulen und zwar Pancasila, das Grundgesetz UUD 45, die Einheit der Republik Indonesien und Bhinneka Tunggal Ika. Dies bringe einen Einfluss auf die Änderung des Systems der Politik und Wirtschaft. Dadurch habe die indonesische Nation keinen Grund und kein Programm für den langfristigen Aufbau mehr. Dafür soll die indonesische Nation zurück zur Würde Indonesien kommen, um das Image Indonesien international zu verbessern. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 26. Januar statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 26. Januar 1950, der Tag der Republik Indien. Der Tag der Republik ist ein nationaler Feiertag in Indien am 26. Januar, obwohl Indien bereits am 15. August 1947 unabhängig ist. Ist die Verfassung des Staates erst am 26. Januar 1950 in Kraft getreten? Die in dieser Verfassung verankerte Staatsreform Republika dem Feiertag seinen Namen. Um der Bedeutung dieses Tages Gebühren Ausdruck zu verleihen, findet an diesem Tag jährlich eine Militärparade in der Hauptstadt Neu-Delhi statt. Am 26.09.1953, die World Toll Organisation wurde gegründet. Die World Toll Organisation, amtlich Organisation Mondiale des Tons oder World Custom Organisation, ist eine internationale Organisation mit Sitz in Brüssel, die sich darauf spezialisiert hat, die Zollformalitäten zwischen den internationalen Handelspartnern zu vereinfachen. Die World Toll Organisation wurde am 26. Januar 1953 unter dem Namen Brüsseler Zollrat gegründet. Der VZO gehören momentan 179 nationale Zollverwaltungen an. Neben dem zu fördernden Streben nach einer Harmonisierung des internationalen Handels hat es sich die VZO zum Ziel gesetzt, grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Die World Toll Organisation arbeitet unter anderem mit der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und Interpol zusammen. Ihr derzeitiger Generalsekretär ist der Japaner Kunio Mikuria. Jeweils am 26. Januar des Jahres wird der World Custom Days als organisationseigener Aktionstag begangen. Am 26. Januar 1991 somalischer Diktator gestürzt. Somalische Rebellen stürzten am 26. Januar 1991 den Diktator Mohamed Siad Barre. Der Kampf der Rebellentruppen gegen den Diktator hatte Ende der 1980er Jahre begonnen. Nach dem Sturz wurde Ali Mahdi Mohamed zum Präsidenten der Übergangsregierung. Im Mai 1991 wurde der Norden Somalias zur unabhängigen Republik Somalia ausgerufen. Die rivalisierenden Clans des Landes trieben daraufhin Somalia in einen blutigen Bürgerkrieg. Die daraus
resultierende anschließende Hungersnot vor der Tausende von Opfern. Die UNO sendete 1992 erstmal Truppen in die Region und versorgte die Hungernden mit Lebensmitteln. Die UNO-Mission wurde 1995 beendet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Arbeitsministerium fördert Unternehmen die Fähigkeit der Arbeitskräfte zum Entgegentreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA zu verbessern. Der Arbeitsminister Hanif Dakiri fördert die Unternehmen, um die Fähigkeit der Arbeitskräfte zum Entgegentreten der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu verbessern. Das sagte Hanif Dakiri in Yogyakarta. Die Staatsbetriebe und Privatfirmen sollten die Verbesserung der Fähigkeit der Arbeitskräfte unterstützen. Dem Minister zufolge gebe es viele Herausforderungen für Indonesien und andere ASEAN-Mitgliedsländer in der MEA-Ära. Eine davon ist die Unbereitschaft der Unternehmen zur Förderung ihrer Arbeitskräfte, um ihre Fähigkeit zu verbessern. Denn einige Unternehmen meinen, dass die Entwicklung der Arbeitskräfte Kosten braucht. Hanif Dakiri führt fort, dass die Regierung und alle Machtinhaber einschließlich des Wirtschaftssektors und der Bevölkerung kooperieren konnten, um die vorhandenen Herausforderungen zu lösen. Der Minister gibt zu, dass er sich darüber freue, dass einige Unternehmen dieses Programm unterstützen. Sie seien unter anderem die Ölgesellschaft Pertamina. Sie hat im letzten Jahr das Institut für Berufszertifizierung eingeweiht, das momentan hunderte von Zertifikaten für Professionellen im Energiesektor, vor allem im Bereich der maritimen Angelegenheiten, Gesundheit, Sicherheit und der Umwelt herausgegeben habe. Hanif Dakiri sagte dazu weiter, die Regierung werde über die Nationalbehörde für Berufszertifizierung den Zertifizierungsprozess für etwa 120.000 Professionellen beschleunigen, an der die Behörde für Berufszertifizierung in ganz Indonesien teilnehmen lasse. Inzwischen sagte der Direktor für Arbeitskraft, Information, Technologie und Öffentlichkeit von Pertamina, Dwi Wahyu Daryoto, die unbegrenzte Weltlage und die große Konkurrenz würden die Unternehmen fordern, um die Arbeitskräfte auszubilden. Daher sei die enge Zusammenarbeit zwischen den Machtinhabern sehr nötig, um die derzeitigen Herausforderungen vor allem im Bereich der Verwaltung der Arbeitskräfte zu lösen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Unun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die indonesische Polizei Polri und die Generalstaatsanwaltschaft auf, die Aufrechterhaltung der Schmuggler zu fordern. Dieser Schmuggel benachteiligt nicht nur die Staatsfinanzen, sondern auch die nationalen Industrien. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta, als er die Sitzung im Präsidentenbüro in Jakarta leitete. Der Präsident Fufot, anlässlich der Bekämpfung des Schmuggels sollten die Rechtsapparaten die schmuggelgefährdeten Punkte streng kontrollieren. Sie sollten ebenso konsistenter und entschiedener sein, um den Schmuggel zu bekämpfen. Außerdem sollten sie auch das effektive System zur Bekämpfung des Schmuggels bilden. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat gestern den US-Botschafter in Indonesien Yosef Donovan in seinem Büro in Jakarta empfangen, um die Verpflichtung beider Länder zur Schaffung der strategischen Partnerschaft zu erörtern. Indonesien ist der Haupthandels- und Investitionspartner für die USA. Dieses Treffen ist das erste Treffen nah dir Ernennung Donald Trumps zum US-Präsidenten. Als Hauptinvestitionspartner sollten Indonesien und die USA weitere Verpflichtungen aufgrund der Handels- und Investitionsmaßnahmen von Donald Trump erörtern. Joseph Donovan sagte dazu, die USA würden einen Freihandel mit Indonesien durchführen. Möglicherweise würden die USA durch die protektionistischen und nationalistischen Maßnahmen der USA unter der Regierung Donald Trumps einen gerechten Handel mit Indonesien durchführen. Im Zufolge würden die USA die strategische Zusammenarbeit in der Steigerung der Investitionen im Flugbereich, im Bau des Kraftwerkes und der Entwicklung der Unternehmen erweitern. Indonesien sei eines der Länder, das ein Geschäftsklima zur Ankurbelung seines Wirtschaftswachstums über das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der Welt habe. Die indonesische Ministerin für Maritimes und Fischerei, Susi Pujiastuti, hat kürzlich in Jakarta der australischen Außenministerin Julie Bischoff die Investition im maritimen Bereich im Rahmen ihres indonesischen Besuches angeboten. Susi Pujiastuti sagte bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass sie Julie Bischoff den Bau von Fischereihäfen in einigen Gegenden wie unter anderem Sabang, Natuna, Morotai, Sutjava, Oslomba und Papua angeboten habe. Laut Susi Pujiastuti arbeiten Indonesien und Australien immer noch in der Bekämpfung des illegalen Fischfangs zusammen. Beide Länder kooperieren auch in der Beobachtung und Teilung der Daten des Satelliten, um die Gewässer zu kontrollieren. Inzwischen respektiere Julie Bischoff die Erfolge von Susi Pujiastuti in der internationalen Zusammenarbeit. Sie fuhr fort, dass beide mehrmals über einige Fragen wie unter anderem die Anwendung des Konzeptes der blauen Wirtschaft und die Nutzung der maritimen Ressourcen als Teil des Wirtschaftswachstums diskutiert hätten. Die indonesische Regierung wird den Plan zum Anschließen der Trans-Pacific Partnership TPP stoppen, nachdem der US-Präsident Donald Trump den Rücktritt der USA aus dieser Partnerschaft veröffentlichte. Das sagte die stellvertretende Sekretärin des Vizepräsidenten im Bereich der Förderung der Regierungsmaßnahmen, Dewi Fortuna Anwar, gestern in Jakarta, nach dem Treffen mit dem US-Botschafter in Indonesien, Joseph Donovan. Sie fuhr fort, Indonesien begrüße den Wunsch der USA, sich auf die Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit, vor allem im Bereich des Aufbaus, der Infrastrukturen, der Nahrungsversorgung durch die Verbesserung der Produktivität und der Wohlfahrt der Landwirte und die Entwicklung der Unternehmen zu fokussieren. Die Gründung der TPP-Partnerschaft wurde im Jahre 2013 von Präsident Barack Obama initiiert und dient als Freihandelsforum im pazifischen Gebiet, den sich viele Länder, einschließlich einiger ASEAN-Mitgliedsländer, anschlossen. Nach der Wahl Indonesiens als Mitglied des Rates der Internationalen Maritimen Organisation IMO sollte Indonesien mit seiner Verpflichtung konsistent sein, um die Resolutionen dieser Organisation durchzuführen. Das sagte der Leiter des Komitees für öffentliche Maßnahmen des Verkehrsministeriums, Marsetio, und gleichzeitig der indonesische Sondergesandte in IMO gestern in Jakarta. Indonesien habe auch seine Vision als Weltachse erklärt. IMO habe viele Resolutionen erlassen, die durchgeführt werden müssen und nicht. Die IMO-Konventionen seien das Erläuterungskomitee, die Londoner Konvention, die Protokollkonvention, das Rechtskomitee, das Komitee für Schutz der maritimen Umwelt und das Komitee für die technische Zusammenarbeit, erklärte Marsetio weiter. Er fuhr fort, Indonesien habe die Regel über das Management zu Ballastwasser bei Schiffen durch den Präsidialerlass Nummer 132 von 2015 ratifiziert. Die Geltung dieser Regel zeige, dass Indonesien noch viele Aufgaben habe, die erledigt werden müssten. In diesem Zusammenhang solle die Regierung bald allen maritimen Machtinhabern, einschließlich der Regulatoren oder der betroffenen Ministerien und Instanzen, der Seefahrtunternehmen und der Werft darüber intensiver informieren. Indonesien beginnt das Abkommen des internationalen Gummirates umzusetzen, um den einheimischen Gummiverbrauch zu erhöhen. Der Sprecher des indonesischen Handelsministeriums, Nur Laila Nur Muhammad, sagte dazu, dass die indonesische Regierung seit der gemeinsamen 2015 erklärten Verpflichtung darin übereinstimme, Naturgummi massiv, vor allem im Ausbau der einheimischen Infrastruktur zu nutzen. Dieser Bau wurde aus dem Staatsetat finanziert. Die Probe zur Nutzung von Naturgummi für die Asphaltmischung sei im Bau der Straße Sukabumi im Bezirk Bogor, Westjava realisiert worden, wie am 9. April 2015 vom Handelsministerium, vom Ministerium für Bau und Volkswohnung, vom Industrieminister, vom Landwirtschaftsminister und vom Verkehrsministerium beschlossen. Nur Laila Nur Muhammad wurde trotz Steigerung des einheimischen und globalen Verbrauchs das Gleichgewicht des Angebots und der Nachfrage pflegen, damit der Preis stabil bleibe. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.051,90 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.104,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.454 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, das Museum Perjuangan Mandala Bakti in Semarang näher kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voe.co.id hören. Liebe Zuhörer, die Unabhängigkeit war nicht leicht zu erreichen. Man brauchte dafür einen geistigen und körperlichen Kampf. Um die Unabhängigkeit Indonesiens zu erreichen, hatte die gesamte Gesellschaft Indonesiens, einschließlich der Soldaten, die nun die Indonesian Streitkräfte TNI genannt werden, am Kampf darum teilgenommen. Der Kampf speziell der TNI um die Unabhängigkeit von den Kolonialisten kann im Museum Perjuangan Mandala Bakti in Semarang, Centraljava gesehen werden. Dieses Museum steht ebenso die Rolle der TNI in der Weltfriedensmission vor. Liebe Zuhörer, das Museum Perjuangan Mandala Bakti liegt an der Straße Sukhya Pranata, Nummer 1 gegenüber dem Monument Tugu Muda in Semarang, Jenderal Java. Dieses Museum besteht aus zwei Stücken und wurde im Jahre 1930 von den niederländischen Architekten I. Kur-E von der Firma Oiman und Van Leeuwen entworfen. Anfangs diente das Gebäude dieses Museums als Oberster Gerichtshof. Als Japan die Niederlande besiegt hatte, wurde dieses Gebäude im Jahre 1942 als Hauptquartier des japanischen Militärs genutzt. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens wurde dieses Gebäude zum Hauptquartier des Kommandos des Verteidigungsgebiets 2 Kodam 4 Diponegoro. Im Jahre 1985 wurde dieses Gebäude zum Museum, in dem die Sammlungen von traditionellen und modernen TNI-Ausrüstungen, Daten und Dokumentation bewahrt werden, umfunktioniert. Um dieses Museum Perjuangan Mandala Bakti zu besuchen, brauchen Sie keine Eintrittskarte zu bezahlen. Die Besucher in Gruppen sollten die Erhaltung des Gebäudes des Museums unterstützen. Im Vorgarten dieses Gebäudes gibt es eine große Inschrift, in der man 7 Versprechen der Soldaten finden kann. Vor dem Museum findet man ebenso eine Schwerwaffe vom Typ 25 BDR Fieldkun. Eine der Sammlungen mit hohem historischen Wert ist eine alte Pistole vom Typ Luger und die Browning. Man weiß, dass diese Waffe im Fünftägigen Krieg in Semarang, Jenderal Java genutzt wurde. Dieses Museum zeigt auch eine wunderbare Sammlung von Militärartefakten Indonesiens und Fotos der indonesischen Kämpfer vor. Liebe Zuhörer, die Sammlungen in Form von Daten, Dokumentation und anderen historischen Materialien befinden sich in verschiedenen Räumen. Im Chatmu werden verschiedene Waffen aufbewahrt, die den Staat und die Sicherheit Indonesiens zu verteidigen. Im Raum Kamat wird die Uniform der Soldaten aufbewahrt. Diese Uniformen sind original und wurden damals von indonesischen Kämpfern in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit Indonesiens getragen. Im Raum Peristiwa kann man historische Daten von verschiedenen Kampfereignissen in Indonesien finden. Es gibt auch in diesem Museum den Arbeitsraum des Befehlshaber des Militärs Becik namens Palestarian Ruang Kerja Pangdam. Es gibt in diesem Museum auch den Raum Satsikmil, in dem Musikinstrumente aufbewahrt werden. Diese Musikinstrumente wurden vom Militär gespielt. Es gibt auch einen öffentlichen Kuchenraum. In diesem Raum wird die Küche in der Kolonialzeit dargestellt. Es gibt in diesem Raum traditionelle Kochgeräte, wie unter anderem die Tung, eine Kochstelle. Im Raum Catat Veteran werden medizinische Geräte aufbewahrt, die von Veteranen, die wegen des Kampfes um die Unabhängigkeit Indonesien verletzt waren, benutzt wurden. Das Museum Perjuangan Mandala Bakti hat auch ein Auditorium, Laboratorium, eine Bibliothek und einen Informationsraum. Wenn man dieses Museum besuchen will, kommt man von 8 Uhr bis 12 Uhr West Indonesia Zeit von Montag bis Freitag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Museum Perjuangan Mandala Bakti. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über Bekasi Guide. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Fortschritte in der Technologie wachsen heute sehr schnell und ohne Zweifel hat fast jeder Mensch auf der Welt, einschließlich in Indonesien, die Anwendung des Gadgets im Internet, um Informationen, Orte und Sehenswürdigkeiten zu suchen, schon verwendet. Gadgets wurden eingeführt, um Kultur, Speise, Restaurants und öffentliche Einrichtungen anzubieten. Bekasi Guide ist ein Beispiel dafür. Auf Android-basierter Anwendung bietet Bekasi Guide die erforderliche Informationen über die Stadt Bekasi. Diese Application wurde von zwei Studenten der Berufsschule der SMK Telekomunikation Telesandi bei Tambun in Bekasi, Lufir Arkam und Arif Wardana Erstel. Die beiden Studenten sind Mitglieder des Teams Sintak Telesandi. Sie haben diese Anwendung aufgebaut, damit lokalen Bewohnern und Besuchern geholfen wird, die Stadt Bekasi besser kennen zu lernen. Lutfir Afkam und Arif Wardana erklärten, die Anwendung wurde für das Festival der Innovation und des Unternehmtums der Studenten Fiksi 2000 Zekchen, das von dem Ministerium für Bildung auf dem Gebiet der Softwareerstellung ausgerichtet wird, erstellt. Guide Bekasi war der Chantan bei dem Wettbewerb der nationalen Anwendungen in der Kategorie Cipta Kreatif Software. Aber leider qualifizierte es sich nicht für die dritte Stufe. Seit der Versuchen die zwei Schüler den Bekasi Guide weiter zu entwickeln. Die Entwicklung dieser Anwendung begann im August 2016. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Bekasi Guide Anwendung werden verschiedene Themen angesprochen. In dieser Anwendung können Sie sofort die Lage des entsprechenden Ortes suchen, wie unter anderem die Schulen in Bekasi, traditionelle Lebensmittel, Touristenorte, Kultur, einschließlich Papet, Tanjidor, Maskentanz und so weiter. Und öffentliche Einrichtungen wie Einkaufszentren, Supermärkte, Route von öffentlichen Verkehrsmitteln, Orte der Anbetung, Cafeterias, Restaurant, sowie das Krankenhaus. Neben einer Vielzahl von Inhalten ist der Bekasi Guide mit einem besonderen Design ausgestattet, wie planetan im Raum, viele funkelnden Sterne in der Galaxie, das entstand, als einmal die Studenten gemobbt wurden. Der Bekasi Guide bietet eine hohe Qualität in Bezug auf die Bildqualität, die frische Farbe und die lichte Anwendungsleistung. Das Logo dieser Anwendung sind Bänke in einer Vielzahl von Farben. Es zeigt einen fröhlichen Ort. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen den indonesischen Popsänger Eddie Silitonga vorstellen. Kommt aus Nord-Sumatra und hat die Sopranstimme. Eddie Silitonga singt das Lied, das über Traurigkeit erzählt. Die Lyriken dieses Lied, das von Eddie Silitonga gesungen wird, ist Lass traurig, aber glücklich. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Eddie Silitonga mit dem Titel Biarlah Sendiri, oder lass du allein bis. Gute Unterhaltung.
Biarlah sedih, asalkan kau bahagialah.
Liebe Zuhörer, eine Enttäuschung, die in den Lyriken ist, kann jedermann eine traurige und glückliche Situation machen. Manchmal ist man traurig, weil die Liebling verließ. Außerdem ist man glücklich, weil sich verlieben. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Edis Litonga mit dem Titel Jatuh Cinta oder Sich Verlieben. Viel Spaß beim Zuhören.
Jatuh cinta berjuta rasanya.
Biar siang, biar malam terbayang wajahnya.
Jatuh cinta berjuta indahnya.
Biar putih, biar hitam, manislah nampaknya.
Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu.
Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah.
Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Berjuta rasanya.
Ah, dipandang, dibelai, amboi rasanya.
Jatuh cinta berjuta indahnya.
Tertawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya.
Liebe Zuhörer, es ist schön, wenn man sich verlieben, wie das Lied, das Sie gerade hörten, Jatuh Cinta oder Sich Verlieben. Wenn man sich verlieben, ist die Welt zu zweit gehört und alle sind schön. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Edis Litonga mit dem Titel Doa oder Gebet. Auf Wiederhören.
Oh,
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.